Tanzen, weil Gott da ist, ist das Thema vom heutigen Impuls oder von der heutigen Predigt. Und ich hätte gleich die erste Folie und schaut mal. Meine beste Investition, habe ich das genannt. Folgende Geschichte, die habe ich schon ewig lang nicht mehr erzählt. Insofern habe ich gedacht, könnt ihr es euch mal erzählen. Es betrug sich vor vielen, vielen Jahrzehnten, das ist ungefähr tatsächlich über 30 Jahre her, da war ich noch jung. Und von unseren beiden Töchtern war die Ältere auch noch ganz klein. Und die war gerade so knapp ein Jahr alt, konnte also nicht ein paar Worte sprechen. Aber fast noch gar nichts sprechen und konnte so ein bisschen stehen und war aber ein sehr agiles Kind. Krabbeln wollte sie nicht so. War mehr so am Stehen und ist dann später auch gleich gelaufen. Und wir hatten damals nicht sehr viel Geld, also wirklich so gar nicht viel Geld. Und da war ich einkaufen, Wochenendeinkauf, Samstag. Damals haben die Geschäfte noch um 14 Uhr geschlossen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich war aber einigermaßen pünktlich dran, so um 13 Uhr. Und war aber rechtzeitig fertig. Und dann sah ich also in dem Supermarkt, den gibt es gar nicht mehr in Bamberg, sah ich so ein kleines gelbes Rutsch-Audi. Das war reduziert auf damals 20 Mark. Ich habe damals gedacht, Mensch, aber eigentlich die 20 Mark habe ich gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, meine kleine Jasmin täte sich voll freuen über das Rutschauto. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel Geld. Also habe ich es gekauft und dann habe ich es der Jasmin hingestellt. Und das werde ich nie vergessen. Die Jasmin kann sich daran nicht mehr erinnern. Die hat die Geschichte öfter schon erzählt gekriegt. Das Kind konnte ja noch nicht reden. Aber das sind so ganze Wellen durch das Kind durchgegangen. So. Das ist so gehopst und ist dann auf dieses Rutschauto drauf, hat sofort begriffen, um was es geht. Die neue Mobilität gehen muss und ist natürlich dann durch die ganze Wohnung gerutscht damit. Das Rutschauto sah tatsächlich ähnlich so aus wie das da. Das heißt also so ein Sitz und der Sitz hatte eine Klappe, da konnte man Sachen reintun, die am wertvoll waren. Zum Beispiel auch so kleine Babywürstchen, so, die man findet, die isst man später und dann vergisst und solche Sachen. Und sie hat dieses Rutschauto wahnsinnig lange ist sie damit gefahren, auch als sie schon viel zu groß dafür war. Also insofern finde ich, das war eine meiner besten Investitionen, weil sich das Töchterchen so super drüber gefreut hat. Naja, und um die Freude, wo ich sagte, das ist eine Freude, die ich, in dem Fall, meine Tochter konnte das ja noch gar nicht mit Worten, also verbal ausdrücken, von der Freude möchte ich ein bisschen erzählen, von einer Freude, die praktisch den Körper mitnimmt. Und die finden wir auch in der Bibel im Alten Testament deutlich häufiger als im Neuen Testament. Gut, eine Bibelstelle, die kennt ihr wahrscheinlich alle, vom David, zweites Buch Samuel. Ich habe es jetzt mal in der sehr poetischen Übersetzung von der Lutherbibel 2017. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn und war umgürtet mit einem leinernen Priesterschurz. Schurz. Und was geht's da? Warum tanzt er so? Was freut sich der so? Das geht um die Bundeslade. Die Bundeslade, das sind die Steintafeln mit den 10 Geboten, die Moses gekriegt hat. Möglicherweise später auch der Stab von Aaron und ein Krug Manna drin. Und das war damals für die alten Israeliten noch sehr, das sehr viel mehr bedeutet, weil es war so ein Zeichen, so ein buchstäbliches Zeichen, für dass Gott da ist, für Gottes Gegenwart. Und die stand normalerweise in der Stiftshütte. Den Tempel hat er erst sein Sohn gebaut. Es ist aber was Blödes passiert. Israel hat nämlich die Bundeslade verloren, als sie gegen die Philister gekämpft haben. Die Philister haben sich gefreut, als sie die Bundeslade erbeutet haben und haben die gleich in den Tempel gebracht. Das hat ihnen aber nicht so gut getan, hat nicht viel Glück gebracht. Ihr Gott ist umgefallen, die Statue, also ihr Gott war ja nicht da, aber die Statue von dem Gott. Und es gab Plagen und so weiter und so weiter. Haben die Philister gedacht, ach nee, dann tun wir die lieber, geben wir die wieder zurück. Die Lade landet dann auch in Kirjat Jearim und bleibt da tatsächlich 20 Jahre lang geparkt. Warum? Weil auch das israelitische Volk total Angst hatte vor dieser Bundeslade, weil da gab es schon, als sie den Empfang genommen haben, gab es schon einen Todesfall. Da haben wir mal reingeguckt, da ist eigentlich noch alles drin, tot. Insofern, gefährlich. Der David sagt immer, Mensch, das wäre doch was. Das wäre doch cool, wenn quasi Gott buchstäblich wieder bei uns ist. Also wenn Jerusalem, die neue Hauptstadt, tatsächlich auch das geistliche Zentrum wird. Und dementsprechend beschließt er, Mensch, ich versuche die Bundeslade wieder zurückzubringen. Und das Er macht einen ersten Versuch und der geht dann gleich mal schief. Die kennt ihr vielleicht die Geschichte, der Wagen wackelt, jemand will die Bundeslade festhalten, stirbt. Und dann bleibt die 3 Monate lang wieder geparkt bei Obed-Edom. Und dem geht es aber sehr gut damit und das ermutigt den David eben, dass er es nochmal versucht. Und dieser Versuch klappt. Und dann kommen die in Israel an und dann freut sich eben David so brutal. Und er freut sich total, dass Gott jetzt auch in Jerusalem buchstäblich da ist und dabei tanzt er im, der Originalbegriff ist Ephod. Das gibt es in 2 Varianten. Ephod ist das prachtvolle Gewand der Hohepriester, habt ihr bestimmt schon Abbildungen auch gesehen. Das gibt es aber auch in so einem schlichten Leinengewand. Das Hohepriestergewand hätte er eigentlich auch gar nicht anziehen dürfen, weil er ja kein Levit war. Und er nimmt jetzt so ein ganz, ganz schlichtes Leinengewand und das war praktisch wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein langes Unterhemd. Also die Älteren unter euch kennen sich, die Männer erinnern sich vielleicht noch an die weißen Unterhemden, wisst ihr schon, ne? Die so mit so Feinripp und so. Und wenn ihr euch vorstellt, ich hatte als Kind so eins, das habe ich meinen Eltern gut gemeint. Ich bin ja sehr groß geworden und sie hatten auch recht und haben mir das also viel zu groß gekauft und es ging nur so bis daher. War auch toll, das konnte man das aufrollen, da hatte ich so einen Schwimmring da um mich rum, egal. Jedenfalls, wenn ich das so an den Knien gelassen hätte, so ungefähr, so ein überlanges, knielanges Feinripp, so tanzt der David da. Frage ist, warum macht er das? Könnte er auch sich schicker anziehen eigentlich. Ne? Hat vielleicht verschiedene Gründe. Ein Grund wäre sicherlich, das war schon mal praktisch. Wir haben ja jetzt gerade super getanzt schon mit der Carola. Und wenn wir jetzt da so ein schweres Priestergewand anhätten mit so einem langen, vielleicht auch engeren Rock und so, weiß ich nicht, wäre schwierig gewesen. Insofern ist es schon mal praktisch. So ein luftiger, tanzt sich's freier. Dann denke ich, dass der David das auch symbolisch gemeint hat. Weil er gesagt hat, er geht eben nicht in sein Königsgewand, sondern er legt es ab und ist jetzt in dem Augenblick nicht Politiker. Es geht nicht um Macht, sondern es geht um Hingabe. Er ist ein ganz normaler Mensch vor Gott und deshalb legt er sein Gewand ab. Und er nimmt das schlichteste Gewand, was man sich vorstellen kann. Das ist jetzt je nachdem. In den Chroniken hat er dann ein bisschen mehr an, wenn man das nochmal liest, die Geschichte. Aber jetzt im 2. Buch Samuel hat er eben nur dieses Ephod an. Und möglicherweise will er damit eben betonen, nee, er ist bereit zur Hingabe, er sieht es als Dienst und eben nicht, im Moment ist er nicht Herrscher. Und er macht sich gleich mit dem Volk, was da tanzt. Er sticht da nicht raus, er sieht ganz normal aus. Das, was er da anhat, das hätte er auch gut als Hirtenjunge anhaben können, vor vielen, vielen Jahren. Und insofern, weil er so ganz sich gleich macht, das erinnert mich immer wieder relativ stark eigentlich an Jesus im Neuen Testament, der ebenfalls sich gleich gemacht hat, sich erstmal klein gemacht hat, sich uns gleich gemacht hat. Und auch an das, was relativ wichtig ist, finde ich, wenn man versucht, Gott nahe zu sein, dass man eben diese Sachen alle ablegt, die gar nicht so wichtig sind vor Gott. Ja, und Gott macht sich da, David macht sich da also gleich mit dem Volk und sagt, nee, ich tanze hier eben nicht als König, sondern als Mensch, der Gott lobt. Und wir sehen, finde ich da, dass eine ganz innige und demütige Hingabe an Gott und das Tanzen in der Situation jetzt eigentlich gar nicht so ein Widerspruch ist, oder? Irgendwie passt. Er freut sich total und gibt sich dahin und lobt Gott und tanzt. Das heißt, auch dieser Tanz von David, finde ich, ist ein Ausdruck von ganz, ganz tiefer Hingabe und von Demut. Okay, das war David. Komm mal zu seiner Frau. Seine Frau, habe ich geschrieben, Michal schaut. Und zwar geht es dann weiter, 2 Verse weiter. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michal, die Tochter Sauls, also seine Frau, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. So was passiert da, die Michal ist nicht dabei, die tanzt nicht mit, sondern die bleibt am Fenster und schaut von oben runter und bleibt da am Fenster, bleibt also distanziert, macht nicht wirklich mit und sie denkt an das, was wir vielleicht auch denken würden, Mensch, der kann sich doch nicht zum Affen machen, was denken denn seine Untertanen? Und denkt an, ja, an das alles, was in der Welt wichtig ist, Würde, Anstand, Status, so wie der sich da aufführt, am Ende hat er noch ganz wild getanzt, das ist doch eines Königs nicht wirklich würdig. Und dann passiert was, anstatt dass das Gefühl der Freude, dass ihr Herz aufgeht, macht sie ihr Herz zu. Das Gefühl ist nicht Freude, Mensch, klasse, das hat geklappt, die Bundeslade ist wieder bei uns, Gott ist wieder bei uns. Nee, das Herz verschließt sich und ihr Gefühl ist Verachtung. Jetzt könnten wir natürlich wieder sagen, diese Michael, aber eigentlich immer, wenn so Menschen da erwähnt werden in der Bibel, die sich nicht so ideal verhalten, geht es mir relativ häufig so, dass mich das so ein bisschen fatal, so ein bisschen an mich erinnert. Ich denke, naja, geht mir manchmal genauso. Ich habe ja die Sommerferien genutzt, um ganz viele andere Gemeinden zu besuchen. Und wir haben uns, Susanne und ich, haben, also hat von einer früheren Erfahrung erzählt, ich war bei einer Gemeinde, die sehr, wie soll ich sagen, expressiv ist. Und dann haben die da erstmal eine sehr innige Gebetszeit gehabt, auch auch im Kreis, auch vorne und so weiter. Und dann so, und jetzt tanzen wir. Und dann haben die alle getanzt. Und ich so, okay, so ein bisschen peinlich. Aber dann war ich so ein bisschen wie Michael, finde ich. Also ich denke, dass die Mehrheit von den Menschen, die da waren, sie einfach gefreut haben. Und das aus Freude und Hingabe machen, dann passt es. Und das ist oft so bei uns, denke ich, dass wir da dann entweder andere peinlich finden. Es war gar nicht mal andere peinlich. Man dachte, Mensch, aber vielleicht, wenn ich, kann doch gar nicht, ich weiß nicht, wenn ich da so rumhüpfe und so, wie sieht denn das aus und so weiter. Man ist sich ja manchmal auch selber peinlich. Und wie gesagt, das hat so ein bisschen, wenn man es jetzt literarisch betrachten würde, finde ich, dass jetzt der David in dieser Geschichte sehr als ein Herzensmensch geschildert wird. Ich gehe Risiken ein, versuche die Bundeslade wieder herzubringen und dann freut er sich super und gibt seiner Freude einfach Ausdruck. Er freut sich so, dass er sagt, nee, da kann ich nicht bloß hier schreiten und sagen, Mensch, vielen Dank, das ist schön, dass die Bundeslade jetzt da, ich laufe ein bisschen nebenher, sondern er muss einfach tanzen, es muss einfach raus, die Freude, während die Michael jetzt eher so, ja, so vom Kopf her kommt, von der Logik her kommt. Das hat in dem Fall zur Distanz geführt. Das ist oft so, wenn man zu sehr Kopfmensch ist, dann bleibt man vielleicht am Fenster und verpasst eventuell das Fest, so wie die Michael das Fest da verpasst hat. Das erinnert mich an was, was ich auch sehr oft beobachte und was mir mal extrem aufgefallen ist in einem Konzert. Und zwar habe ich, weil meine Begleitung sich da so gefreut hat, bin ich zu einem Bryan Adams Konzert gegangen. Das ist mehr was für die Frauen, ne? Ja, genau. Und da waren halt dann auch die, Frauen, so, oh, und die Männer so, naja, machen wir halt. Dann freut sie sich, freue ich mich auch. Erstaunlich war, dass ich irgendwie alle Lieder kannte und mitsingen konnte. Das war mir selber ein bisschen ups. Wie auch immer, jedenfalls war vor mir jemand gestanden und er hatte so ein Display. Ein Kameradisplay damals. Und er hatte das ganze Konzert gefilmt. Und irgendwann habe ich ihn auf die Schulter getippt und habe gesagt, sag mal, magst du nicht den Bryan Adams mal richtig sehen jetzt? Und nicht bloß durch dein 3x2 cm Bildschirm. Das ist ja schlechter als Fernsehschauen. Und das hast du ja heutzutage oft. Ne? Du schaust dann, das ist irgendwas Schönes und sagst, boah, nee, das muss ich jetzt mal filmen. Warte mal, zieh mal das Smartphone raus, jetzt haben wir alle Kameras und dann ist vorbei. Dann werden wir relativ schnell Leute, die beobachten. Beobachtende, aber sind in dem Augenblick dann immer Teilnehmende, wir sind Dokumentierende. Auch wenn wir uns hier rüber reinhalten und so. Bin auch dabei, aber eigentlich ist man dann beobachtender Mensch und immer teilnehmender Mensch. Naja, und Susanne, du hast ja schon die heutige Tageslosung. Lukas 15, Vers 20, der verlorene Sohn, wo der Papa den Sohn kommen sieht und dann sagt er nicht so, oh, da kommt er. Ja, schon mal. Wegen Aufräumen vielleicht oder so. Mal schauen, dass er da gut reinkommt. Sondern, nee, er ist so begeistert, er freut sich so, dass der Sohn wieder kommt, dass er da hinrennt. Unser Pastor Jochen hat vor einiger Zeit mal darüber über den verlorenen Sohn eine Predigt gehalten. Und was mir da sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er gesagt hat, ja, aber die hatten damals auch so lange Gewänder an. Und wenn der da richtig hingerannt ist, das wäre nicht gegangen. Also musste der das Gewand nehmen, musste über die Knie tun und musste da so rennen zu seinem Sohn hin. Und damit hat er sich so richtig lächerlich gemacht. Mal abgesehen davon, dass der Sohn ja ohnehin quasi den Vater entehrt hat und so weiter und so weiter. Aber egal. Das heißt, der Vater hat auch kein Problem, wie er auf andere wirkt. Er freut sich, die Freude muss raus, ähnlich wie beim David. Insofern passt die Losung, finde ich auch sehr gut, zu der Bibelstelle. Und der Vater läuft dem Sohn entgegen und denkt nur an seine Liebe, an seine Freude, dass sein Sohn wieder da ist. Ja, und dann wird natürlich gefeiert und es gibt Tanzmusik, da ist der Tanz auch im Neuen Testament mal erwähnt. Und was macht der ältere Sohn? Der hört die Musik, hört den Tanz, bleibt aber draußen. Er hat auch gute Gründe, warum er grantig ist. Aber darum geht es jetzt in der Predigt nicht. Und damit ist so ein bisschen wie, ist er so ein bisschen fast ähnlich wie die Michael am Fenster. Das heißt, wenn man sich freut und mittanzt, kann man Nähe erleben, auch die Nähe des Vaters in dem Fall. Naja, und wer draußen bleibt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, sei vielleicht noch ein, zwei Mal heute, wer draußen bleibt, auch wenn er sagt, okay, das ist aus meiner Sicht berechtigt im Ärger oder was auch immer, oder weil er sagt, nee, das ist taktisch klüger, jetzt da draußen zu bleiben, wer weiß, was mich jemand sieht und so. Im Moment filmt mich jemand, stellt es ins Internet, das war damals noch kein Problem, aber ja, wer draußen bleibt, der verpasst das Fest. Und ich glaube, dass die Liebe von unserem Papa uns durchaus auch einlädt zum Mitfeiern, zum Mitjubeln, zum Mittanzen, wenn es uns danach ist. Aber es ist uns ja nicht immer nach Feiern und Jubeln und Tanzen. Dazu habe ich euch den Psalm 30, bleiben wir beim David, mitgebracht. Da steht drin, du hast mein Klagen verwandelt in Tanzen. Oder jetzt nach der Hoffnung für alle Übersetzung, beziehungsweise in der Luther-Übersetzung, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Hast mir den Sack der Trauer ausgezogen, mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Was ihr hier oben dran seht, ist Hebräisch. Und zwar Hafachta mispedele machol li. Wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ich habe extra einen Rabbi mir angeguckt auf Video, der das gerade liest. Und schauen wir uns das mal an. Da ist das Tanzen ist dieses Machol, was ich da markiert habe. Das ist so, ne? Hebräisch liest man von rechts nach links. Also wir fangen da praktisch an mit, du hast verwandelt mein Klagen, meine Trauer in Tanzen, Reigen und so weiter für mich. So ist das praktisch, wenn man es übersetzen würde. Und die Wurzel von dem Machol ist, da ist Chul drin. Und Chul bedeutet, hat verschiedene Bedeutungen, drehen, wirbeln, kreisen, tanzen. Da kommt aber auch dieses Beben, was ich von meinem Töchterler, könnte man auch beschreiben. Zittern, sich bewegen, also alles, was, wo ich sage, okay, da ist eine Energie in mir drin und die müsste raus. Und Machol, also dieses hier, das Machol, da kann man als Reigen übersetzen, als Rundtanz, auch als Kreisbewegung, war ein typischer Ausdruck der Freude, wenn man nachguckt, aber auch als Tanz im Allgemeinen. Insofern sind, finde ich, beide Übersetzungen treffend. Aber wichtig ist, dieses Machol meint jetzt keinen so einen Showtanz, sondern eher sowas, was wir gerade gemacht haben, so einen gemeinsamen Kreistanz, wo Menschen zusammen in Bewegung kommen. Das heißt, wir haben dann auch sich bewegen, was Lebendiges, Dynamisches. Und hier ist es so, eben, dass die Verwandlung von Klage zu Machol, also von Starre zur Bewegung, wo ich die ersten Schritte wieder mache. Und das ist, fällt mir jetzt gerade spontan ein, das ist was, was in der Psychotherapie, zum Beispiel bei schwerer Depression, das Wichtigste ist. Wir müssen die Menschen, denen es total schlecht geht, dazu bringen, dass die überhaupt wieder irgendwie in Bewegung kommen. Und das kann gar nicht körperlich sein. Also es war jetzt oft so, dass wenn Menschen ganz in der Trauer, in der Traurigkeit gefangen waren und sie nur geweint haben und gar nicht aufgehört haben und sagen, ich kann da nur sitzen und weinen, dass ich die versucht habe zu motivieren, zu sagen, wir müssen gar nicht reden, lass uns ein bisschen gehen einfach. Und ich habe damals gern Tischtennis gespielt zum Beispiel und es hat oft geholfen, ja, dass die Leute jetzt nicht mehr depressiv waren oder sagen, ja, jetzt ein bisschen hat sich was gelöst. Zumindest haben die aufgehört, so arg zu weinen. Und so ähnlich ist die Situation ja auch bei David. Nämlich in dem Psalm, da ist es so, dass er vorher eben sagt, er ist völlig am Ende. Zumindest im Psalm wird erzählt, dass er seelisch und psychisch am Ende ist. Vermutlich ist er auch körperlich am Ende. Und dann ruft er in seiner Verzweiflung zu Gott. Und Gott verwandelt eben die Klage, die Starre, die Tränen. Und ich denke, die Botschaft von dem Psalm ist eben, dass Gott verwandeln kann, dass aus einer Klage vielleicht erstmal ein Schreiten werden kann, wie beim Schreitanz, bei einem Reigen, und dann vielleicht auch später mal aus der Trauer Freude werden kann. Ja, und insofern ist Tanzen was durchaus nicht das Schlechteste ist in vielen Fällen, auch wenn es erstmal ein vorsichtiges Bewegen ist. Und ich glaube, man kann auch tanzen, und ich würde auch empfehlen, zu tanzen, sich zu bewegen zumindest. Man kann auch langsam, vorsichtiger, fließend tanzen. Auch dann, wenn ich sage, nee, ich habe jetzt nicht nur, ich muss jetzt jubeln vor Freude. Und manchmal ist Tanzen eben tatsächlich buchstäblich auch der erste Schritt zurück ins Leben. Und da gibt es inzwischen, das war lange Zeit nicht sehr gut untersucht, inzwischen gibt es, wenn es jetzt meine Studierenden wären, hätte ich ja Folien mit ganz vielen Studienergebnissen, aber ich erzähle es euch jetzt so. Es gibt aktuelle Meta-Analysen, also Studien oder Reviews, die Studien zusammenfassen, empirische Studien, die ganz klar zeigen, dass Tanz bei Depression nochmal zusätzlichen Effekt bringt, zusätzlich zur klassischen Psychotherapie oder Pharmakotherapie, und sogar bei Menschen mit Demenz führt es dazu, dass die unabhängig davon, dass die Stimmung auch besser wird, dass der kognitive Abbau langsamer voranschreitet. Das heißt also, ja, Tanz kann auch ein Weg zurück sein bei einer Depression, zum Beispiel zurück zu dem, wie man vorher war, aber auch zurück vielleicht in die Beziehung, nicht nur zu mir selber, sondern zu anderen Menschen oder auch zu Gott. Und Tanzen kann ebenso aus meiner Sicht helfen, tatsächlich buchstäblich Raum zu schaffen, sodass Gott auch, dass wir Gott besser hören, dass wir die leise Stimme besser hören. Und deshalb wird das erste Lied im Lobpreisteil, habe ich mir gewünscht, bevor ich erfahren habe, dass ich hier mitspielen darf, schaffe Raum sein. Ja, eine Folie dazu. So. Das ist übrigens die Pflanze, von der ich bei der Hingabe erzählt habe, ne? Für die vom Anfang bis jetzt. Ne? Jetzt muss ich sie wirklich, irgendjemand, wo bist du, Sigi, du hast gesagt, ich müsste sie umtopfen. Jetzt muss ich sie wirklich umtopfen. Genau. Ja, also wir haben vom David gehört, der hat vor Gott getanzt. Vom Psalm 30, da war David erstmal nicht so gut drauf, aber Gott hat die Klage in einen Tanz verwandelt. Und jetzt kommt dann eben gleich der Lobpreisteil. Und da, weil es ja heute ja um Tanz geht, wäre es sehr cool, wenn ihr also nicht nur ein bisschen zuhört, vielleicht ein bisschen mitsingt, sondern so mini, mini, mini bisschen auch mittanzt. Muss ja nicht gleich so expressiv sein wie in der einen Gemeinde, wo ich war. Wobei ich nochmal sagen muss, ich habe es schon ein paar Leuten gesagt, ich war jetzt in ganz, ganz vielen, in einigen Gemeinden, wo ich vorher sehr skeptisch war, und ich habe in jeder Gemeinde was gefunden, wo ich gesagt habe, boah, das macht diese Gemeinde super, richtig gut. Das habe ich so toll noch nie in einer anderen Gemeinde erlebt. Jedes Mal, jede Gemeinde hatte einen anderen Aspekt. Das war fantastisch. Wir sind jetzt ja fast schon am Ende von der Predigt. Jetzt kommt der Lobpreisblock, wie gesagt. Und wenn man dann schaffe Raum singen und vielleicht mini bisschen tanzen, dann gibt es ja die Worte, die gut zur Predigt passen heute. Vor dir lege ich alles hin. Ich schaffe Raum für dich. Ich reiß Mauern ein. Also ganz, ganz tolle Worte. Hingemussvolle Worte. Und wir versuchen mal, die dann, ob wir die ein bisschen spüren, indem wir sie nicht nur singen, sondern auch mit dem Körper ausdrücken. Und jetzt höre ich irgendwie, kennt ihr noch die Melodie von Magnus? Die kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, oder? Magnus war so mit seinem Schnörres, hatte der genau, und so weiter, genau. Und der, was war schlecht, vielleicht schlecht gesungen, aber wie auch immer, jedenfalls, hatte der immer gesagt, das war einer der Ersten, der also zum Publikum gesprochen hat. Allerdings, der hat immer gesagt, ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht. Also würde ich abwandeln, ich weiß, was ihr jetzt denkt, und ihr habt aber nicht recht. Ihr denkt natürlich, es gibt viele Argumente, warum Tanzen jetzt für euch gerade nicht so dran ist überhaupt, oder vielleicht überhaupt nicht dran ist. Theologisch gibt es auch Schwestern und Brüder, die sagen, nee, Tanzen ist nicht so gut. Tanzen ist eher was Sündiges, das lenkt eher von Gott ab. Die Calvinisten haben ja im 16., 17. Jahrhundert, also Gemeinden, die in der Tradition stehen, haben den Tanz ja komplett verboten. Oder erinnert euch an Exodus Kapitel 32, Tanz ums goldene Kalb. Da ist es ja klar, als ja Inbegriff von Abkehr von Gott, von einer falschen Anbetung. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist da, glaube ich, nicht die Bewegung des Tanzens, sondern was die Beweggründe des Tanzens sind. Ich denke, ein Tanz kann eben Lobpreis und Freude ausdrücken, wie wir jetzt erfahren haben, kann aber auch ganz oberflächlich sein und kann natürlich dann auch eventuell auch von Gott wegführen, je nachdem. Ist also die Bewegung nicht entscheidend, sondern die, wenn man so will, Herzenshaltung. Okay, das ist das eine Argument. Es gibt noch viele andere Argumente, warum wir jetzt vielleicht nicht tanzen sollten. Das andere ist peinlich. Das ist so, manchmal, was denken denn die anderen über mich? Ich kann doch gar nicht richtig gut tanzen, ich habe doch keinen Rhythmus. Mache ich mich vielleicht lächerlich? Andererseits ist es heute so schummrig. Und wir tanzen ja alle. Und dann macht euch keine Gedanken, meistens sind die Leute mit sich selber beschäftigt und haben gar nicht die Zeit, auf andere zu schauen. Und darum geht es ja auch nicht. Sondern man soll sich ja mit sich selber beschäftigen, soll versuchen, ob man da weich wird. Und eben nicht euch auf die Technik konzentrieren, sondern einfach ein wenig ausprobieren. In dem Augenblick, wo ich mich auf die Technik konzentriere, schwierig. Stellt euch vor, macht es bitte nie. Stellt euch vor, manchmal, wenn man so eine Treppe runterläuft, dann macht er drum, 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 drum. Konzentriert euch bitte nie drauf, was er da macht. Was er dafür, wie er da den Fuß setzt, weil dann, na, schlecht. Nee, in dem Fall nicht den Fokus auf die Technik legen. Und ja, dann ist es vielleicht so, dass wir auch sagen, na, das ist aber, das passt nicht zu mir. Ich bin ja gewohnt, dass ich da sitze und dann erzählt jemand was mehr oder weniger Stimmiges und dann vielleicht höre ich noch ein bisschen bei der Musik zu und dann gehe ich wieder heim. Und insofern ist das für euch bestimmt sehr viel Neues dabei zu sagen, ich soll mich jetzt da bewegen. Ich bin ja auch nicht so, der beim Lobpreis aufsteht und tanzt. Einige von euch machen das ja. Ich bin vielleicht auch mehr der gern sitzen bleibt, ne, und sagt, oh, singe ich vom Sitzen, geht auch. Aber tanzen heißt natürlich ein Stück weit auch loslassen. Das ist beim Tanzen fast unmittelbar. Ich muss loslassen und das ist nicht schwer, nicht so ganz einfach. Loslassen ist wahnsinnig schwierig. Da ist doch viel einfacher. Wir gucken ein bisschen zu, ne? Wir gucken ein bisschen zu, was die anderen machen. Mit dem Smartphone oder vom Fenster oder was auch immer. Aber ihr wisst ja, ne? Wer draußen bleibt, der verpasst das Fest. Deshalb denke ich, dass auch Gott uns jetzt einlädt, durchaus mal mit Herz und mit Kopf und mit Körper und mit Hingabe tatsächlich uns zu bewegen. Jetzt ist aber noch ein Argument, die man sagen könnte, naja gut, aber ja, schon, aber soll ich denn da machen? Und da trifft es sich günstig. Es ist ein riesengroßes Glück, dass die Carola da ist. Weil, wir haben vorher ein bisschen gesprochen, und Carola, du hast gesagt, naja, du könntest vielleicht ein paar so kleine, einfache Moves mal zeigen. Die mir jetzt so ein bisschen, dann weiß auch, was man so machen kann. Und die könnt ihr dann, wenn euch nichts einfällt, macht ihr das. Kombiniert die beliebig, erfindet eigene dazu, wie auch immer. Oder ergänzt die durch welche, die ihr eh schon macht. Ja, und dann bleiben wir einfach ganz locker. Oder bleiben vielleicht erstmal stehen und bewegen uns ganz sanft und so weiter. Lassen die Worte in der Melodie wirken. Weil es geht ja nicht ums Leistung, um die Leistung, sondern es geht darum, jetzt was zu fühlen. Ja. Und genau, Carola, hättest du ein paar Moves für uns? Ich kann es ja mir zeigen und ich versuche es nachzumachen und dann ist eh schon nichts mehr peinlich, ne, wenn ich jetzt daran. Ja, willst du es? Ich kann tanzen. Ja. Vielleicht ein paar so Schritte, ne, die man so genau, weil man. Ja. Cool. genauso machen.
Anschneiden mache ich beim letzten.
Genauso machen wir es. Ich habe noch zum Mut machen noch ein Zitat, was einem Gedicht, das Augustinus zugeschrieben wird, der also den Tanz lobt, und da kommen da ganz viele Verse, und dann sagt er am Ende: O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. So, jetzt ist aber das Ende der Predigt. Lasst mich, soll ich noch schnell beten? Durchschnittlich beten. Und danach geht's los. Dann haben wir Lobpreis. Tanzen erst ein bisschen so ganz ähnlich. Und dann gibt es noch mehr Lobpreis. Und Lobpreis wird auch immer ein bisschen schneller werden. Das heißt, man kann immer expressiver die Hände einsetzen, das Gewicht einsetzen, die Füße einsetzen, die Beine einsetzen. Also die fränkischen Füße, ich meine die Beine. Ja, okay. Also, lasst uns schnell noch beten. Papa, für dich ist alles möglich. Du kannst unsere Klagen in Tanzen verwandeln und du kannst unsere Trauer in Freude verwandeln. Und ich weiß, dass viele von uns hier in der Gemeinde das im Moment bitter, bitter nötig hätten, aber nicht nur hier in der Gemeinde, sondern in Bamberg, in Deutschland, in der ganzen Welt. Trotzdem wollen wir dir danken, Papa, dass wir uns dir öffnen dürfen, dass wir uns dir hingeben dürfen und dass du immer 24/7 für uns da bist. Hilf uns jetzt, aber auch grundsätzlich, dass wir unsere Mauern einreißen, die uns trennen von dir, und nimm uns die Angst davor, was dann andere von uns denken, und mach uns mutig zu tanzen, so wie der David vor dir, und mach uns demütig, damit wir dir Raum geben können in unserem Leben. Und bitte, Papa, lass uns am besten jetzt hier sofort schon was spüren von dem ganz großen Fest, was du bereithältst für uns. Wo dann ich mir vorstelle, dass viel Gesang, viel Jubel, viel Tanz sein wird, wo wir dann nicht mehr weinen werden, weil die Tränen gar nicht mehr da sind, weil du uns die Tränen für immer wegwischen wirst. Papa, dir sei alle Ehre, jetzt und für immer in Ewigkeit. Amen.